war der erste Kongress christlicher Führungskräfte in der Schweiz. Und seltsamerweise bin ich mit auf die Bühne gekommen, als einzig unbekannter Redner, zusammengekoppelt mit Samuel Koch. Manche von euch werden wissen, wer das ist. Und das war natürlich eine enorme Möglichkeit. Da ist ja hier jemand in der Praxis tief betroffen, als so junger Mensch. Und ich habe mich also sehr gründlich vorbereitet. Ich hatte genau 15 Minuten. Und in 15 Minuten alles zu sagen, was einem auf dem Herzen brennt und sich einzustellen auf Wirtschaft, Politik und Kirchenleute, das war nur mit sehr viel Gebet und Gebetsunterstützung möglich. Aber daraus ist eben dann, ich habe nur abgelesen, aber zum Glück haben die Leute trotzdem nicht abgehängt. Und diesen Ausdruck, es heißt die zweite Prägung, die haben wir für eure Gemeinde speziell mitgebracht, weil wir dachten, da ist im Grunde noch hilfreicher das Ganze eingebettet, was mir am Herzen liegt. Und das andere Heft, das ist von daher irritierend, das heißt Hoffnung für unsere evangelische Kirche in Deutschland, ist der Untertitel, von Ohnmacht zur Vollmacht, der Haupttitel. Und natürlich kann man sagen, das gilt für Österreich nicht, aber ich glaube, es gilt auch für Österreich. Und da, das ist mir deswegen so wichtig, da habe ich gespürt, wie der Herr mir geholfen hat. Es geht ums Thema Israel, aber mit einem anderen Einstieg. Denn bei uns ist es so, wenn die merken, das ist sowas über Israel, brauchen wir gar nicht erst hinzugucken. Und hier ist ein anderer Einstieg und von daher größere Chance, dass ein normaler Kirchenmensch vielleicht auch hineinschaut. Doch, ja, jetzt kommt noch ein Kommentar. Als ich da vorne saß, da dachte ich nur wieder, ich habe ja nun manche Gemeinden erlebt und kennengelernt, aber nichts hat mich so beeindruckt wie euer Kreuz mit dem Goldgrund. Das ist etwas so Einfaches und zugleich so stark anschaulich, worum es geht. Auch dieses Kreuz ist gar nicht, sagen wir mal, verschönt, wie man es sonst irgendwo findet, sondern so richtig grob und dunkel. Und dann dieses Gold im Hintergrund. Dachte, wie oft hat Uli sich das angesehen? Und jetzt darf sie ganz und gar von diesem Goldhintergrund, früher habe ich Gold nicht gemocht, weil das altmodisch war. Ich wollte immer nur Silber, inzwischen ist das längst anders. Seitdem ich begriffen habe, dass Gold die Farbe des Himmels ist und Mutter Basilea hat keine Farbe lieber gehabt als Gold. Also ich bin auch ein Goldliebhaber geworden. Einfach aus dem Wissen, es geht um die goldene Stadt. Und das ist übrigens nicht eine langweilige Tapete, sondern ungeheuer spannend und abwechslungsreich. Also Uli wird keinen Moment Langeweile haben. Ich dachte nur, wie gut, dass ihr das immer vor Augen habt und euch erinnert, was es zu sagen hat. Jetzt komme ich zum Eigentlichen. Lukas 12, 49, daran will ich die Botschaft aufhängen. Und da sagt Jesus, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Es geht dann aber weiter. Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Also der erste Vers ist das große Ziel, was Jesus von Anfang an hatte, warum er überhaupt nur gekommen ist. Er will ein Feuer anzünden. Und ich denke, wir alle sind hier auf dieser Spur. Wir haben gebetet um Erweckung und alles Mögliche. Jetzt wird's noch besser. Also wir haben dieses Ziel, alle gemeinsam, wir möchten dieses Feuer. Also um dieses Feuer geht es und wir warten auf das Feuer. Nur wir merken, dass Jesus nun auch etwas noch dazu sagt. Es geht um eine Leidenstaufe, um seine Leidenstaufe. Und nun könnten wir sagen, preis dem Herrn, er hat sie vollendet. Ihm war bange davor. So real ist Jesus, dass er gar nicht sagt, hier, ich gehe wie ein Held hinein. Er wusste, was es kosten würde. Aber dennoch könnten wir vielleicht meinen, weil Jesus bezahlt hat, haben wir mit Leidenstaufe sozusagen nichts mehr zu tun. Und da kann man nur sagen, wer die Heilige Schrift kennt, der weiß, dass für die Nachfolger dieselben geistlichen Gesetze gelten. Man könnte auch noch mal nachlesen, Matthäus 20, Vers 23 bis 24. Da wollen Jakobus und Johannes die wunderbaren Plätze in der Herrlichkeit haben. Und Jesus antwortet sehr seltsam: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr euch taufen lassen mit derselben Taufe? Und dann ist ja das Unglaubliche, die sagen glatt ja. Hab gedacht, die haben sich noch nicht gut kennengelernt. Aber Jesus sagt, ja, ihr werdet das erleben. Ihr werdet es erleben. Er erwartet das und all seine Nachfolgeworte, die lassen eigentlich gar keine Fragezeichen übrig, dass der Herr von uns Leiden erwartet. Und ich denke einfach, es ist hilfreich, auch darauf gepolt zu sein, nicht weil man hier so überspönig ist und dauernd leiden will, wäre ja extrem ungesund, man macht sich kaputt, sondern es geht nur um die Gesinnung Jesu. Und die hat das Kreuz im Blick gehabt, immer das Kreuz. Und er koppelt dieses Kreuz zusammen mit dem Feuer auf Erden. Und das ist das, was mich nicht loslässt. Denn ich weiß es von mir, dass ich gerne das große Feuer etwas gerne, ja, viel lieber etwas billiger hätte. Und dann wird's eben ganz schnell ein Strohfeuer und es bleibt nicht viel übrig. Und das kann man durchaus auch beobachten, auch im Lauf dieser letzten Jahrzehnte. Da gibt's auf einmal Erweckung und die ganze Welt redet davon. Und auf einmal, wo ist es? Darum ist diese Frage mit dem Feuer so etwas Entscheidendes. Wie kommt das Feuer und wie halten wir uns bereit für das Feuer? Denn wir selber können es nicht fabrizieren. Wir kriegen es nicht hin. Dank sei Gott. Wir können es nicht imitieren, dieses Feuer. Es ist ein Feuer von Gott und nicht ein Feuer von menschlicher Begeisterung oder ich weiß nicht was. Man kann ja manchmal Feuer imitieren. Und da sind mir eben zwei Gestalten besonders wichtig geworden. Und die tauchen auch im Neuen Testament auf. Und zwar auf dem Tabor. Das sind Mose und Elia nachzulesen im Lukas 9. Sie reden mit Jesus auch über den Ausgang, den sein Leben nehmen sollte in Jerusalem. Also das sind zwei alttestamentliche Zeugen, die sehr genau wissen von der Höhe des Preises und die mit Jesus darüber sprechen und offensichtlich ihm sehr nahestehen müssen im Blick auf das, was Jesus tun und wozu er uns erlösen will. Ich fange an mit Mose, 2. Mose 3, die Verse 1 bis 3. Da heißt es: Mose aber hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian, und er trieb die Schafe hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er schaute, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Busch wurde doch nicht verzehrt. Nur bis dahin. Wir müssen uns den Mose vor Augen halten. Wie hatte er angefangen? Er hat ja eine große Berufung gleich gespürt. Erstmal wunderbar gerettet worden. Normalerweise wäre er ja ein Kind des Todes gewesen, wie die anderen auch. Aber wundersam gerettet und dann von der göttlichen Vorsehung an den ägyptischen Hof manövriert. Und alles hat dafür gesprochen, dass Gott einen großen Plan mit ihm hat. Und er selber hatte ein ausgesprochenes Berufungs- und Sendungsbewusstsein. Er wusste vom Herrn innerlich, er ist gerufen, um sein Volk zu befreien aus der Sklaverei. Und nun ist das Typische, wenn wir vom Herrn gerufen sind, und dann meinen wir ja meistens irgendwo, ich weiß nicht, auf unsere Weise dieser Berufung nachzukommen und nachhelfen zu müssen. Und er ging so voll in eigener Kraft drauf los. Und wir wissen, was passierte. Das eigene Temperament ist immer ein großer Feind der göttlichen Berufung. Er ging zu weit und die Karriere war beendet. Und das muss man sich überlegen, was für ein Sturz das war. Mutter Basilea hat auch sehr in ihrem Buch Sinai heute darüber gesprochen. Leider haben wir es, glaube ich, nicht mit. Aber man kann sich's bestellen. Dieser Sturz vom ägyptischen Hof, dann als Viehherde in der Wüste, alles war aus. Und jetzt 40 Jahre lang, also nicht nur gerade mal so zwischendurch, 2-3 Jahre oder auch, 7 Jahre kann man auch durchhalten vielleicht. Aber 40 Jahre, 40 Jahre Tiere, 40 Jahre Wüste, 40 Jahre Sonne, 40 Jahre Steine, 40 Jahre Dornen, Dornbüsche. Also der Dornbusch war gar nichts Besonderes. Und dann kommt dieses Feuer Gottes. Da, wo er es überhaupt nie erwarten konnte und wo alle Hoffnungen begraben waren und sein ganzes Leben starrte ihm an wie ein Dornbusch. Da war nichts zu hoffen. Am Dornbusch, da hängen keine Früchte. So hat er 40 fruchtlose Jahre hinter sich und sah keine einzige Frucht am Baum. Und da hinein kommt das Feuer Gottes. Und das ist mir so ein Trost geworden, wie ich gar nicht sagen kann, dass bei Gott 40 Jahre gar nichts sind, dass er innerhalb von einem Jahr aufholen kann, was 40 Jahre nicht passiert ist. Wenn das kein Trost ist, weiß ich es auch nicht. Wenn Gottes Stunde kommt und Gottes Feuer kommt, dann brennt der Dornbusch, und zwar ohne, dass er verbrannt wird. Das ist ja das Geheimnis. Wenn Gott in uns ist, dann kann's brennen, und da gibt's keinen Burnout. Das heißt jetzt, ich sage, ich weiß, mit dem Burnout, das ist eine ganz heikle Grenze, weil ich mich persönlich immer fragen muss, wo überschreite ich jetzt meine Grenze? Also ist es wirklich der Wille Gottes oder soll ich hier Nein sagen? Das ist ja alles Übungsfeld, auf den Heiligen Geist zu hören, Tag für Tag und Stunde für Stunde. Also ich will hier jetzt nicht irgendwelche Illusionen nähren. Wenn es bei mir richtig ist, dann gibt's nie ein Burnout. Nein. Ich sage nur, wenn das Feuer Gottes kommt, dann ist es eben das Feuer Gottes und dann gibt's kein Burnout. Und ja, es kommt ohne Zuschauer. Das fand ich auch wichtig. Also kein Spektakulum war da. Das hat also keiner mitgekriegt. Und der Mose war am Nullpunkt. Wirklich Ground Zero Erfahrung. Da war nichts mehr los. Und das hat man ja dann gemerkt, wenn man weiter liest, als Gott ihn ruft, wie er reagiert hat. Früher hätte er gesagt, hier, ich bin der Mann. Und er sagt, ich kann nicht mal reden. Wenn man in Apostelgeschichte beim Stephanus nachliest, dann heißt es, Mose war mächtig in Worten und Werken. Während als Mose beauftragt wurde, er sah weder Werk noch Wort. Da war nichts zu holen bei ihm. Nicht mal Worte. Das hat er auch verlernt in der Wüste. Große Worte verlernt man in der Wüste. Also das ist das eine große Beispiel vom Feuer. Und ich denke immer, alles vom Alten Testament, wir können so unendlich viel lernen. Es ist so ein Spiegel für mich selber, dieser Weg des Mose. Der zweite ist der Elia. Den liebe ich genauso. 1. Könige 18. Wir wissen, die Geschichte ist ja sehr bekannt. Ich werde nicht alles lesen, sondern nur, wie der Elia nun geeifert hat darum, dass dieses Feuer Gottes sichtbar wurde. Vers 21 trat er zum Volk und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, dann folgt ihm nach. Das Volk antwortete nichts. Das heißt, sie fühlten sich getroffen. Und dieses Hinken auf beiden Seiten, würde ich sagen, ist das Kennzeichen der Gemeinde Jesu. Bis heute. Aber das wird anders werden. Nur wir sind noch nicht so weit. Und darum müssen wir eben sehr hinhören und entsprechende Schritte tun innerlich. Es lief ja dann auf das große Gotteszeichen hinaus. Vers 24 sagt er diesen Baalspriestern, ruft ihr den Namen eures Gottes an? Und ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Und da sagt das ganze Volk, ja, das ist recht. Und dann, das Beste an dieser ganzen Geschichte sind für mich die 12 Wassereimer. Denn Elia treibt es so auf die Spitze, damit nicht irgendjemand sagen kann, da ist irgendwas menschlich nachgeholfen worden oder so, sondern es musste total unmöglich sein. Das heißt, 12 Wassereimer noch. Und das war ja nun, wo das Wasser sowieso knapp war, ne? Also ein ungeheurer Glaubensmut, damit jeder, aber auch der Letzte erkennt, das ist Gottes Feuer und hat nichts mit menschlichem Feuer zu tun. Und was ist bei Elia das Typische? Bei Mose spürte man die Voraussetzung für das große Feuer Gottes war ein innerer Zerbruch vom großen Selbstbewusstsein bis vom Selbstbewusstsein nichts mehr übrig blieb und dann fängt das Gottesbewusstsein an. Erst dann. Ich habe das und mixe das immer schön durcheinander und weiß da, der Herr arbeitet daran, dass mein Selbstbewusstsein völlig vertauscht wird mit dem Gottesbewusstsein, mit dem, wer Jesus ist. Und wir sind so menschlich fleischlich, dass das immerfort schön schnell durcheinander geht. Aber das, was der Heilige Geist schafft, ist eine solche Reinigung, dass es immer klarer wird, immer deutlicher. Und dann ist es das echte Feuer, wo das Ich nicht dauernd drin steckt. Also das war Moses Weg, der konnte von sich selber keine großen Sprüche mehr machen. Und der Elia zeigt die andere Seite des Feuers. Beides muss zusammenkommen. Darum finde ich eben Elia und Mose, die neben Jesus auf dem Tabor waren, genau die das repräsentieren, wie das echte Feuer zustande kommt. Und dieses Feuer beim Elia ist geboren aus einem tiefen Schmerz über die Sünde seines Volkes, über den Götzendienst. Geboren aus einer brennenden Liebe zu Gott, einem Schmerz über seine Verunehrung. Und wenn wir an Verunehrung Gottes denken, brauchen wir heute nicht weit zu denken. Wo man hintritt, erlebt man Verunehrung, Verlästerung Gottes in einem Ausmaß, dass ich mich immer frage, wie lange, Herr, hältst du das aus? Hier ist das Feuer völlig anders. Hier gibt's auf einmal Zuschauer. Die gab's bei Mose nicht. Und da weiß ich immer, wenn's um Gottes Ehre geht, so ist es ja auch in den Erweckungsgebieten, auch in Afrika oder so, die sind ja so unverbogen, da ist noch nicht so viel gemischt. Und wenn die dann dieser Eifer für den Herrn packt, Wer hat das erzählt, diese unglaubliche Geschichte? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Man hört so viel wunderbare Dinge. Von der 14-Jährigen, die diesem, war doch auf der Konferenz, ne? Die diesem schrecklichen, ja, Finsternis Menschen da entgegengekommen ist und einfach gesagt im Namen Jesu und die ganze Macht ist zusammengebrochen vor diesem kleinen Mädchen, nicht so verbogen wie wir, sondern ganz einfach, das darf nicht sein um deinetwillen. So etwas von diesem Geist, das möchte der Herr ausgießen auf unsere Generation. Denn dieses Gleichgültigsein seinem Schmerz gegenüber, das hat mit dem Feuer Gottes nichts zu tun. Und da will der Herr ganz was anderes in uns in Bewegung bringen. Davon bin ich überzeugt. Aber das kann nur er. Aber wir wollen uns ausstrecken danach, dass es uns nicht gleichgültig lässt. Normalerweise, man kann es ja schon nicht mehr hören. Ich habe ja immer Ordner nach Themen. Das Einzige, ich weiß, wo die Ordner sind, ne? Und wenn ich Glück habe, habe ich sie abgelegt an der richtigen Stelle. Ich habe einen Ordner Gotteslästerung. wenn ich da nur reingucke, mache ich im Grunde schnell wieder zu. Denn wenn ich das bringen würde, man könnte schreien Tag und Nacht. So ist der Zustand unseres Volkes. Und darum dieses Feuer, was der Heilige Geist geben will, das hängt mit diesem Schmerz zusammen. Und dass es um der Ehre Gottes willen nicht so bleiben darf, wie es ist, und sein Feuer auch gesehen wird als ein Feuer, was von ihm kommt und was nicht menschlich produziert und gemacht und angeheizt wird, denn angeheizt wird viel. Man kann so vieles anheizen menschlich, aber es ist nicht das Feuer, was von Gott selbst kommt. Und um diese Stunde wollen wir einfach uns zusammentun, dass wir diese Stunde erleben. Das ist das zweite Pfingsten, worauf wir warten. Und dieses zweite Pfingsten, das wird viel, viel mehr sein als das erste. Ich heiße ja Joela, ich warte die ganze Zeit schon drauf. Und die Alten haben Träume, dank sei Gott haben wir das bei Uli ja so erlebt. Alles Zeichen für das, was Gott tun will. Aber es wird umfassend werden. Und wir werden, und ich habe gesagt, Herr, eher, obwohl ich lieber heute als morgen in den Himmel möchte, aber lass mich noch, dass ich das erlebe. Alles wird erfasst vom Geist Gottes, von seinem Feuer. Und die Kinder und Jugendlichen, die werden es erleben viel mehr, als wir es je erlebt haben. Denn die sind viel ärmer dran, als wir es je waren. Also ich weiß nur, Gottes Herz bricht mit ihnen und er wird alles für sie geben. Die werden Feuerflammen, da werden wir uns verwundern. Also jetzt geht's nochmal um diesen Ruf an uns, das eigene Feuer muss der Herr zum Erlöschen bringen, alles was ich und auch geistlicher Ehrgeiz ist, ist ja alles in uns vorhanden, ne? Das kann man alles gut tarnen mit frommen Worten und doch ist es geistlicher Ehrgeiz, Geltungsbedürfnis oder was. Also das eigene Feuer soll erlöschen, damit der Weg frei wird für das göttliche Feuer, was dann auch vor der Welt gesehen wird. Nicht nur hier irgendein bisschen was und dann kann man zur Tagesordnung übergehen. Und nun, wo wächst das Feuer? Es muss ja so sein, dass jetzt im Moment schon was wachsen kann. Und da ist auch eben der Mose das leuchtende Vorbild. Das waren die Herden, die zu leiten waren. Da war die Sonne jeden Tag und das war fürchterlich langweiliger Alltag. Ich glaube, da sind wir hier alle überhaupt noch nicht so weit, das zu begreifen. Die hatten ja keinen Computer und kein gar nichts. Die hatten wirklich, also der arme Mose, er hatte nichts außer seinen Tieren und die Wüste. Immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe. Kann man auch heute erleben, nur unter anderen Vorzeichen. Ich weiß, jede gute Hausfrau, nun gibt's heute viele Hilfsmittel, die es leichter machen, aber ich weiß noch, also das Langweiligste im Leben war für mich, in Klammern bis heute, Staubwischen. Da sieht man nämlich meistens gar nicht so richtig, was man tut. Und als Kind fand ich das tödlich langweilig. Und Abtrocknen fand ich auch immer tödlich langweilig. Ich habe dann in meiner Verzweiflung angefangen, jedes einzelne Stück, was ich abgetrocknet habe, als Verkäuferin zu verkaufen. Es gab keinen, der das mitgekriegt hat, aber ich wollte es mir doch ein bisschen lebendiger machen, diese Langweiligkeit. Ich sag nur, das Dornen- und Distelfeld des Alltags ist das, wo jetzt der Herr den Weg bahnt für das große Feuer. Also nichts Großartiges, aber ein ganz nüchterner Weg, der mitten hinein in die Küche und Waschküche und wohin auch führt. Nichts Spektakuläres, aber es ist der sichere Weg. Und zwar der Weg der Liebe. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, immer bei, es gibt so Themen, die mich immerfort irgendwo nie in Ruhe lassen. Nun habe ich ja das große Vorrecht, in einer Kommunität zu leben. Wir haben es sehr gut, das muss man da vorweg sagen. Aber Kommunität, also man hat eine Möglichkeit, sich von morgens bis abends zu ärgern, wenn man Lust hat. Wir sind aus fast 20 verschiedenen Nationen zusammengewürfelt und sehr verschieden. Und ich würde sagen, Deutsch und Deutsch ist schon schwierig genug. Aber es ist unendlich viel schwieriger. Und vor allen Dingen, wenn man nun, ja, also man hat nicht eine eigene kleine Wohnung, wo man dann sagen kann, Schluss, Ade, auf Wiedersehen, sondern das haben wir inzwischen, den Luxus, jeder hat ein eigenes Zimmer. Immerhin wunderbar, am Anfang war das auch nicht so, die ersten Jahre. Ich war zu viert in einem Zimmer. Aber die Möglichkeit, die Liebe zu lernen. Die Liebe zu lernen, die nun mal mit Feuer zu tun hat. Und Ulis Geschenk an mich, das letzte. Ihr wisst ja sowieso, dass ich vom Bob Jones hat sie immer mal was erzählt. Und ich kenne den lieben Bob nicht. Aber es kam ein Buch heraus in Englisch und das hat sie mir zugedacht. Und ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich habe darin gelesen. Und wie das so ist, der liebe Gott bringt mich dann immer schnell auf die Spur, die für mich gemeint ist. Und da hat er beschrieben von einer Toderfahrung, er war ja schon fast gestorben oder ganz, und hat nur miterlebt, wie der Eingang in den Himmel da vor sich ging. Und dass es da nur um eine einzige Frage ging. Und diese einzige Frage hieß, did you learn to love? An der hat sich's entschieden. Egal wie groß dein Ministry war und was du alles für den Herrn getan hast, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Nur diese eine einzige Frage. Und das stimmt mit der Heiligen Schrift total überein. Und darum habe ich mich auch wieder gefragt, did you learn to love? Wie steht es mit meiner Liebe? Und dann habe ich mich auch gefragt, warum ist das so schwer mit der Liebe? Und kam eben auf Johannes 15. Immer da, wo ich irgendwo einen Stolperstein wittere, kommt für mich immer die große Offenbarung. Und dieser Stolperstein ist ja bei den Abschiedsreden. Moment. Ich meine, die ganzen Abschiedsreden sind ja voll von dem Liebesgebot. Es ist Trost, Trost, Trost. Und auch was auf uns zukommt, aber die Hauptessenz, das Hauptvermächtnis Jesu ist, liebt nicht, wie du meinst, lieben zu können und müssen, sondern liebt, wie ich geliebt habe. Jesus hat geliebt bis zum letzten Blutstropfen. Jesu Liebe hat eine, man sagt ja heute immer Qualität, die kein einziger Mensch hat. Nicht ein einziger. Und Jesus sagt, ihr sollt so lieben, wie ich euch geliebt habe, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt also ein Maximum kann nur er selber hinkriegen. Und wie kriegt er es eben hin? Das ist ja immer die Frage. Und da gibt's ja diesen Null-Effekt. Nur wenn ich dauernd scheitere an meiner eigenen Liebesfähigkeit, kann Jesus kommen und etwas Neues schaffen, was dann von ihm kommt, genau wie das Feuer. Das kommt von ihm und nicht von mir, das ist der große Unterschied. Jesus sagt, und das war mir die Offenbarung, Johannes 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und nun hatte ich in meinem Kopf eigentlich, würde ich auch mal sagen, die größte Liebe ist die Feindesliebe. Jesus hat ja für seine Feinde das Leben gelassen. Aber seinen Jüngern sagt er hier was anderes. Niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde, also für die, die ihm die Nächsten sind. Fand ich doch sehr merkwürdig. Und im Nachdenken darüber habe ich es besser verstanden. Für die Feinde, da habe ich immer mildernde Umstände. Die kennen ja Jesus noch nicht. Die wissen nicht, was sie wirklich tun. Also da muss man sozusagen alle Fünfe gerade sein lassen. Das ist auf einer anderen Ebene. Aber Jesus spricht hier von den Freunden. Das sind meine Nächsten, das sind die Glaubensgenossen, das sind die lieben Schwestern gerade nebenan im Arbeitsgebiet. Das sind natürlich jetzt übertragen hier familiäre Verhältnisse und die Nachbarin, die einem auf die Nerven fällt oder wer es auch ist. Also das sind die Freunde, die eben in der Nähe sind. Feinde da draußen, es bringt uns in die Märtyrerebene. Die fühlt sich dann heldenhafter an. Aber das Eigentliche ist die Freundesliebe. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das nun gerade so schwer? Und ich denke, jeder, der familiär irgendwie Hintergrund hat, und das haben wohl die meisten, die können ein Lied davon singen, wie schwer es in der eigenen Familie oft ist. Mag sein, hier ist alles anders, aber jedenfalls, ich bin zu dem Schluss gekommen, es ist deswegen so schwer, weil so wenige von uns bereit sind, ihre Eigenliebe verbrennen zu lassen. Denn das Feuer der Liebe kommt nur, wenn die Eigenliebe verbrennt. Und die Eigenliebe ist das große Ich. Wir sagen zwar, Jesus sitzt auf dem Thron und wir können das herrlich besingen, aber im Untergrund merke ich immer, wie viel ich selber auf dem Throne sitze. Und ich beurteile so, wie ich meine, es sehen zu müssen oder zu können und bin immer irgendwo souverän in dem, was ich doch entscheide. Natürlich betet man, der Heilige Geist möge leiten und alles. Und ich merke nur, es funktioniert in Häkchen nur auf diesem allertiefsten Nullpunkt, wie beim Mose Ground Zero, wo nichts mehr übrig bleibt. Und das ist demütigende Erfahrung. Immer wieder neu. Dass ich scheitere mit meiner eigenen Liebesfähigkeit, dass ich wieder merke, nein, das war nicht die reine Liebe. Warum? Man kann sich das sehr schnell zeigen lassen. Die Liebe sucht nicht das ihre. Alles 1. Korinther 13. Die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe freut sich über die Wahrheit. Sie glaubt und sie duldet alles. Sie hofft alles für den Nächsten. Sie hofft ohne Ende, wie die Liebe Gottes selber ist. Ohne Grenze. Und diese Liebe wächst eben nur, wenn ich bereit bin, diese Eigenliebe ans Kreuz zu bringen, und zwar regelmäßig, nicht nur meinen besonders ergreifenden Stunden. Da tue ich das ganz gerne. Aber täglich. Und Jesus sagt ja, ich denke Lukas 9, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen täglich. Also da geht's um kein Martyrium, sondern um ein tägliches Kreuz. Und das hängt nun mal mit unseren Mitmenschen zusammen. Und es hängt davon ab, wie ich selbst Partei gegen mich ergreife. Nicht hier, um mich irgendwo klein zu kriegen, sondern nur, damit er, der Herr, zum Zuge kommen kann. Er kann sich nicht mischen mit meiner eigenen Liebe, mit meiner eigenen Größe, mit meinen eigenen Motivationen, die so unbemerkt in alles hineinkommen, dass sie viel verderben und die Frucht nicht wachsen lassen, die der Herr sich ersehnt. Also, wenn es einen Altarruf gäbe, nur ich muss immer sagen, es ist so leicht im Moment. Manchmal ist es aber auch sehr wichtig im Moment, je nachdem. Aber wenn das doch heute durchkommen könnte, dieser Ruf des Herrn, bist du bereit, deine Eigenliebe verbrennen zu lassen am Fuß des Kreuzes, von morgens bis abends, immer neu? Das nennt man tägliche Buße. Dann wird er den glimmenden Docht, den ich jedes Mal bei mir spüre, ein glimmender Docht, den wird er zur hellen Flamme erwecken, dass es immer mehr und immer stärker wird und jeder merkt, das ist nicht ein eigenes Feuer, das ist nicht Begeisterung und ich bin von Natur aus begeisterungsfähig. Manch einer ist das auch und dann ist es immer ganz schnell, dann meint man, meine Begeisterung ist es. Ist es nicht. Aber das Schöne ist, der Herr macht mit jedem dieses Feuer, der wir müssen nur sehen, wie glimmend unser Docht ist, damit das Feuer kommen kann. Und ich denke, die Voraussetzung, wenn wir ehrlich sind, kann hier jeder bringen. Ich bin ein glimmender Docht. Und du, Herr, du fahr hinein. Bei mir persönlich, und jetzt will ich diese Vorbereitungswege gehen, damit das große Feuer kommen kann. Und mich auch der Eifer für dich verzehren kann. Das, was wir beim Elia gesehen haben. Und dann wird jeder erkennen müssen, hier ist der Herr und nicht irgendetwas, wo der Mensch in der Mitte ist. Dazu hilfst du uns, Herr Jesus Christus, du starker Erlöser, Herr Heiliger Geist, der du das Leben schaffst, der du dem rufst, was nicht ist, dass es sei, dass du uns so überführst von der Wahrheit über uns selbst, dass du ganz groß wird und niemand dich übersehen kann in dem, was du schaffen willst, auch hier in dieser Gemeinde, in Österreich und die ganze kommende Erweckung, die vor der Tür steht und die allein schon durch all das Erschütternde, was wir nun auch täglich erleben, eingeleitet wird, dass du das wirken kannst mit uns, weil wir dir mit uns selber nicht mehr im Wege stehen und du allein groß wirst. Amen.